künstliche Intelligenz als neue Kollegin, die ganz viel Arbeit ganz schnell abnimmt, ist auf den ersten Blick sehr verführerisch. Auch und gerade für fachliche ExpertInnen in Schutz, Sicherheit und Qualität. Aber wie wirkt sich das auf die Zusammenarbeit im restlichen Unternehmen aus? Diese Frage bewegt mich schon eine ganze Weile. Mit wem könnte ich sie besser diskutieren als mit Ursula Wienken, die ja ihre QM-Unterstützung nicht nur menschzentriert praktiziert, sondern eben auch KI-Expertin ist. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode. Guten Morgen, liebe Ursula Wienken. Ich freue mich sehr, 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 dass du meiner Einladung gefolgt bist und dass ich dich jetzt hier auf meiner Podcast-Bühne habe. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Wir haben schon mal ein bisschen vorab gestimmt, was so auf uns zukommt. Das hat was mit menschzentriert und KI zu tun. Aber bevor wir einsteigen, ich kann es kaum erwarten, stell dich doch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer ist Ursula Wien?
Das ist eine gute Frage und das Kurze ist immer auch eine gute Frage. Ich freue mich auch super, dass das geklappt hat. Wir sind ja schon ein bisschen länger in Kontakt und ich freue mich auch richtig doll auf das Gespräch. Vor allen Dingen, weil es ja auch um ein Thema geht, das mir so am Herzen liegt, dass ich eigentlich jede Gelegenheit nutze, um da Dinge zu erklären und Beispiele zu zeigen. Aber das ist ja alles später. Also, ich bin Vollzeit-Qualitätsperson. Das heißt, ich verdiene mein Geld mit QM-Beratung, mit Trainings und Weiterbildungen im QM-Bereich. Ich bin auch Coach. Das heißt, ich mache auch Coachings für QM-Beauftragte, Führungskräfte. Mediation habe ich noch im Handwerkskoffer. Und mache das, externe Auditorin bin ich auch noch, das vergesse ich immer. Ist nicht meine Lieblingstätigkeit, aber gehört ja auch irgendwie mit dazu. Das Ganze mache ich mit einer kleinen, aber sehr feinen GmbH, die ich vor 18 Jahren jetzt fast schon gegründet habe. Ich sitze in Köln, finde Köln toll und die Stadt toll. Ja, und ich glaube, das reicht erstmal für einen Einstieg.
Vielen Dank. Ja, Köln ist wirklich eine schöne Stadt, das stimmt. Okay, gut. Wir hatten im Vorabgespräch ja gesprochen, du hast ein absolutes Steckenpferd im Moment, das ist KI. Und gleichzeitig hattest du aber von Anfang an auf deiner Flagge menschzentriert. Und das ist sicher das, was uns verbindet, weshalb ich auch immer wieder ganz neugierig auf deine Beiträge, Postings und dein Content geguckt habe. Und diese beiden Sachen zusammenzubringen, finde ich unglaublich spannend. Die Diskussion, die kochen ja gerade hoch und viele auch arg verunsichert. Und vielleicht können wir da heute mal so ein bisschen den Teppich auslegen für beides.
Ja, fände ich gut.
Was ich gut fände, wäre, wenn wir am Anfang nochmal so ein bisschen über die Wörter, also die Begrifflichkeiten sprechen. Was verstehst du denn unter menschzentriert?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe, ich gehe ja jetzt immer mit diesem, nennen wir es mal Label, das intensiv mache ich das, also kann ich das formulieren, seit 3 Jahren. Vorher habe ich, glaube ich, mich immer schon so verhalten und das QM immer schon so gelebt, aber mir fehlte das Wort. Und das Wort ist zu mir gekommen im Zusammenhang mit einem Kunden, den ich als Auditorin hatte, die UX-Design machen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist Programmierung und Arbeit, so dass Menschen bestmöglich geführt werden, zum Beispiel über Websites oder dass man Geräte so baut, dass möglichst wenig Fehler gemacht werden. Also die gesamte Technik, das gesamte Layout ist eben darauf optimiert, dass Menschen sich bestmöglich zurechtfinden. Und da habe ich gedacht, okay, das passt super auf das, was ich eigentlich vom QM auch erwarte, dass es eben nicht darum geht, ich mache irgendwie Prozesse, weil ich Prozesse toll finde oder weil man das so macht im QM, sondern es geht immer darum, egal was ich jetzt im QM-Bereich mache, es geht immer darum, dass ich den Fokus auf die Bedürfnisse, Erfahrungen, auf das Wohlbefinden der Menschen richten möchte, die in den Organisationen arbeiten, aber natürlich auch für die Kunden, die dann am Ende ja auch Adressaten und Abnehmer sind für alles, was man da macht. Und ich finde, gerade in den Branchen, in denen ich unterwegs bin, Bildung, Beratung, soziale Dienstleister, das sind alles Branchen, da kann man QM nicht aufbauen, ohne zu sagen, wir müssen gucken, dass das für alle gut ist, dass das für alle passt und dass das für alle am Ende einen Mehrwert bringt. So. Mhm. Also der Versuch einer Definition. Ne? Aber ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Fokus auf Bedürfnisse, Erfahrungen, Wohlbefinden der Mitarbeitenden und QM ist Mittel zum Zweck.
Ja, das finde ich cool. Du hast eine Formulierung gebracht, die habe ich gerade auch ganz wunderbar gefunden, nämlich Menschen sollen sich darin zurechtfinden oder damit auch. Und genau das ist ja ein wichtiger Aspekt, den ich im Managementsystem tendenziell auch eher anders beobachte. Sie kriegen es aufgedrückt, sie müssen sozusagen damit leben. Sie werden oft auch gar nicht wirklich gefragt, könnt ihr damit arbeiten? Braucht ihr noch was? Passt das zu eurem Alltag? Das sind so Sachen, die werden ganz oft dann ja von bestimmten Seiten einfach vorgegeben. Und da hast du sicher dann auch mit deinen Zielgruppen wirklich nochmal tolle Ausgangsbedingungen, weil die halt mit Menschen zusammenarbeiten und da vielleicht auch ein bisschen eher wissen, wie Menschen ticken und was die brauchen, oder?
Genau, genau. Und das sind so, also wenn man lange im QM ist und viel berät, dann hat man ja immer so Aha-Erlebnisse zwischendurch, wo dann einfach Dinge nochmal auf den Punkt gebracht werden. Und dieses, es geht nicht darum, Prozesse möglichst effizient zu machen, ne? Wo man das vielleicht in Produktion oder so in den Vordergrund stellen sollte. Ich habe ein ganz witziges Erlebnis. Ich habe eine Pfarrei beraten, also evangelische. So. Und denen ging es darum, dass sie gesagt haben, wir wissen hier nicht mehr ein und aus. Unser Pfarrer hat, ich weiß nicht, wie viele Gemeinden, der ist nie mehr da, den kriegen wir nie mehr. Wir brauchen was für die Organisation. Und dann bin ich da munter, motiviert hingereist und dann haben wir gearbeitet und haben uns angeguckt, wie kann man die Prozesse optimieren. Am Beispiel zum Beispiel von, wie wird eine Taufe vorbereitet. Und unser Anliegen war dann, an jeder Stelle zu sagen, wie kriegen wir den Pfarrer entlastet? Weil der war das Nadelöhr. Ne? Und dann haben wir den erfolgreich wegeffizientiert aus diesem Prozess. Der musste gar nichts mehr machen. Es wurde alles für ihn vorbereitet. Und dann kam der am Schluss und sagte, was ist denn das? Ich will doch mit meinen Leuten reden. Ne? Ich will doch mit meinen Gemeindemitgliedern reden und ich möchte doch mal die Eltern kennenlernen. Und dann dachte ich, ja, super geschickt. Wir haben das super effizient gemacht. Hälfte der Zeit mindestens eingespart. Aber die Leute in den Prozessen, also der Hauptakteur im Prozess, kann nicht mehr das machen, was ihm wichtig ist. Ne? Der kann mit seinen Werten nicht mehr arbeiten, weil wir da einfach den Prozess in den Vordergrund gestellt hatten. Und das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, nee, so kann das nicht gehen. Mhm. Also da müssen Bedarfe, auch Werte von Organisationen finde ich, müssen sich sehr viel mehr in QM-Systemen abbilden lassen.
Mhm. Letztlich sollte das ja eigentlich alles schon da sein, wenn man dann als Kunde anfängt, da ein System drüber zu legen. Aber ich glaube, du hast vielleicht auch viel mehr als andere Berater, die jetzt in großen Organisationen zugange sind, die Möglichkeit, da auch ein Stück ins Management mit reinzuarbeiten, weil von da werden ja diese ganzen wichtigen Vorgaben eigentlich gemacht. Was sind unsere Werte? Was sind unsere Leitlinien auch? Es sollte ja eigentlich zumindest in hierarchischen Gebilden von oben reingefiltert werden und bildet dann ja auch den Rahmen, an dem man dann anbauen kann. Und bei einer kleinen Organisation ist es dann wahrscheinlich auch leichter und angenehmer, solche Dinge anzusprechen und zu diskutieren, könnte ich mir vorstellen, stimmt das?
Ja, absolut, absolut. Also das, also einmal hat es wirklich was mit den Branchen zu tun. Also nach meiner Erfahrung ist es so, dass, auch wenn das jetzt, ich habe auch große Diakonien, das sind jetzt keine kleinen Organisationen mehr, aber die ticken ein bisschen anders. Da habe ich immer das Management, auch bei so einer riesigen Diakonie, habe ich immer das Management mit drin. Ne? Mhm. Weil die sich auch anders um ihre Leute sorgen, habe ich manchmal den Eindruck. Ne? Da ist einfach mehr so ein Verständnis, es geht hier nicht um Gewinne und Effizienz, sondern die sind auch ganz, ganz intensiv unterwegs in, wie kann ich meinen Leuten hier die Arbeit leichter machen, angenehmer machen? Ne? Wie kann ich dafür sorgen, dass Arbeit eben auch ein guter Ort ist? So, und das ist natürlich absolut der perfekte Nährboden für diese QM-Idee. Und dann kann man hingehen und sagen, so, und jetzt kann ich mit meinem Ansatz von QM, der hoffentlich auch eurer ist, dafür sorgen, dass ihr genau das, was ihr euch da vorgenommen habt, was ihr wollt, die Werte, die ihr da auch in Bezug auf eure Kunden, eure Klienten, eure Teilnehmer habt, wie kriegen wir das ins QM so rein, dass das eben mitträgt und nicht torpediert. Und dann macht's richtig Spaß.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, es hat für mich auch zwei Ebenen. Wollen wir auf dem Weg noch mal ein bisschen weiterspinnen, bevor wir zur Karten kommen?
Ja, aber es ist ja der wichtige, genau, es ist ja für mich auch der Boden für das, wo ich immer sage, ne, da muss man ein bisschen aufpassen, wie man KI da einsetzt, damit man sich das nicht wieder kaputt macht.
Ja, genau. Was ich gerade gedacht habe, es hat für mich zwei Aspekte. Und zwar einmal die Art und Weise, die du gerade auch schon angesprochen hast bei deinem Beispiel mit dem Pfarrer, nämlich die Art, wie man Menschen in Prozesse auch einbaut, wie man sie berücksichtigt, wie man im Zweifel die Prozesse um die Menschen rumbaut, auch so, dass es passt. Das hat ja ganz viele Aspekte von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Und das andere ist, wie man sie mit einbezieht beim Aufbau des Systems. Also das ist ja ein Aspekt, den haben zumindest viele Fachkräfte, auch QMler, noch ein Stück weit im Kopf, weil dieses Thema Einbinden, Einbeziehen und so weiter auch in den Normen erwähnt ist. Also eher so die Frage, wie baue ich das Ganze auf oder wie mache ich es passend? So, diese beiden Linien sehe ich da gerade, die ganz stark dann auch ja wunderbar geeignet sind, diesen Aspekt mitzudenken automatisch. Ne?
Ja, absolut.
Fällt Ihnen noch was ein?
Also die Einbindung der Menschen in die Prozesse und zwar von Anfang an, dass es tatsächlich auch was ich extrem wichtig finde. Und das ist ja immer der lange Weg. Ne? Die Organisationen haben auf den nicht Zeit und ne, wie oft können wir die Mitarbeitenden aus dem Alltag nehmen, um sowas zu entwickeln und wie viele können wir uns leisten? Und ist es nicht doch besser, wenn QMB irgendwie mal schnell was runterreißt und dann geht das in den Umlauf und alle sagen nur ja und nein und wir wissen alle irgendwas, was in Umlauf ist, da gucke ich dreimal drüber. Und dann sage ich im Zweifel, weil habe ich keine Lust, mich mit zu beschäftigen, passt schon. So, ne? Und dann eben diese lange Tour zu gehen und zu sagen, ich hole mir jetzt wirklich die Leute, die in den Prozessen stehen. Und ich frage die, was ihnen wichtig ist. Und ich frage die, ob es irgendwelche Aspekte gibt, die wir noch berücksichtigen müssen, wenn wir jetzt anfangen, diesen Prozess zu designen. Das erstmal sieht das aus oder wirkt das wie Luxus. Aber das ist am Ende das, wo dann alle sagen, ja gut, dass wir es gemacht haben. Jetzt haben wir die alle im Boot. Und jetzt machen die das auch. Das ist ja das, ne, das was am Ende QM-Beauftragte immer sagen, die kümmern sich nicht um die Prozesse. Ja, die sind relativ unbeeindruckt von dem, was da in den Prozessen steht, machen die einfach ihr Ding. Und das ist ja ganz oft in Organisationen so. Als Auditorin sehe ich da immer so viel. Ne? Dann sagen die mir, ja, das ist der Prozess, der ist aufgeschrieben. Ne? Aber eigentlich machen wir das ja so und so. Und da auch wieder, und deshalb sind wir auch noch auf diesem KI-Pfad, wenn ich jetzt diese Arbeit auch noch an KI delegiere, mache ich ja das Gleiche. Dann produziere ich ja schon wieder so eine Distanz von dem, was eigentlich im Unternehmen passiert oder passieren sollte.
Ja, okay, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich fasse mal eben zusammen, weil ich hatte gerade noch einen Gedanken, eigentlich sind beiden Stränge, die ich so nebeneinander gestellt habe, die fließen damit, dass ich die Menschen einbinde, zusammen. Nämlich, dass ich A, gewährleisten kann, sie machen auch das, was umgesetzt wird, weil sie es quasi selbst erfunden haben, weil sie daran mitgearbeitet haben. Und dann setzt ihnen das nicht irgendjemand als realitätsferne Idee, als Spinnerei vor, sondern sie haben es selbst kreiert. So. Und das andere ja noch, dass sie selbst dann auch sagen können, an welchen Stellen sie wie vorkommen wollen und welche Werte ihnen richtig sind. Wenn man da die Prozessmoderation richtig macht und immer wieder den Fokus auch darauf lenkt, bitte denkt daran, dass ihr das Ganze so baut, dass ihr es im Alltag gut bewältigen könnt und dass das, was euch wichtig ist, daran vorkommt, dann geht es an der Stelle ja auch zusammen. Also haben wir jetzt irgendwie wieder die Verbindung hergestellt? Und können mal zur KI gehen, weil da ist natürlich jetzt auch sehr, sehr interessant, an welchen Stellen kann denn KI eigentlich überhaupt für QM spannend sein? Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Können wir das nochmal ein bisschen ausformulieren?
Ja, also wir reden über generative KI, das vielleicht auch nochmal vorweg geschoben. Ne? Also wir reden in der Regel über generative KI, und zwar solche, die transformativ in der Regel erstmal nur Text in anderen Text umwandelt. Also das ist, glaube ich, der häufigste Anwendungsfall. ChatGPT kann meine Texteingaben in anderen Text umwandeln. Ne, dann gibt es auch noch welche, die können Text zu Audio oder Audio zu Text, kann ChatGPT mittlerweile auch. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus KI, mit dem ich mich beschäftige. Also wie kann ich jetzt diese Möglichkeiten nutzen? Und obwohl das nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist, bieten sich da schon unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten. Warum ist das so? Weil gerade im QM sehr viel strukturiert gearbeitet wird, weil sehr viel Text produziert wird, weil sehr viel analysiert wird und weil es da tatsächlich auch sehr viele, ich nenne das immer blöde, Fleißarbeiten gibt. Mhm. Also, ne, ich schreibe eine Anleitung und das, was ich in diese Anleitung reingebe, sind erstmal Ideen. So, die Ideen habe ich und dann muss ich mich hinsetzen und die Ideen so zu Papier bringen, dass das jemand anders versteht, dass das auf dem Punkt ist, dass das fokussiert ist und vielleicht noch das richtige Wording hat, weil es geht ja irgendwie immer um QM. Nun, das sind so klassische Anwendungsfälle. Da kann so eine KI mir im Prinzip die Fleißarbeit erstmal abnehmen. Mhm. Ich habe meine kruden Gedanken, die stelle ich ChatGPT oder einer anderen generativen KI zur Verfügung. Und die macht daraus einen lesbaren, guten Text.
Mhm. So gibt Stichworte ein und die formuliert Sätze, die sich gut anhören und die man auch sofort versteht.
Genau. So, das ist das eine, also ohne jetzt konkret zu sagen, was mache ich damit, aber das ist so ein Cluster. Ne? Ein anderes Cluster ist, was generative KI total gut kann, ist Daten analysieren, also Muster erkennen. Das heißt, ich kann deren Haufen Daten zur Verfügung stellen, sagen wir mal, keine Ahnung, Audit-Ergebnisse, Abweichungen, Feststellungen aus den letzten 5 Jahren und sage dann, bitte einmal clustern und mir Besonderheiten rausgeben. Mhm. Und damit kann ich arbeiten. Und das ist auch wieder was, wofür ich als Person ja sehr viel länger brauchen würde. Mhm. Deshalb wird es häufig auch nicht gemacht, in Klammern. Ne? Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ich mache einmal Daten rein, klick und krieg eine fundierte Analyse raus. So, also das sind, wenn ich da so auf der Metaebene drüber nachdenke, glaube ich, die 2 Bereiche, in denen ich im Moment mit meinen Kunden arbeite. Und darüber hinaus gibt es noch viel mehr, also Automation und Bilderkennung. Hab einen Kollegen, der arbeitet gerade daran, wie man Begehungen mithilfe von KI einfacher machen kann, indem man Fotos macht oder Videos macht und die KI erkennt die Abweichungen. Am Ende. Ne? Die weist dann darauf hin, hier, guck mal, Achtung, da ist ein Gerät nicht geschützt. Mhm. Die sind mir ganz wichtig zu sagen, wenn ich über KI rede, ist das erstmal nicht die KI, sondern wir haben hier generative Large Language Modelle, also ganz kleiner Bereich. Und das Faszinierende ist aber gleichermaßen, dass damit schon so viel geht.
Ja. Yeah. Ich habe gerade bei dem zweiten Thema, habe ich nochmal gedacht, die Datenanalyse, also Auswertung von Ergebnissen, von Dingen, die man im Managementsystem beobachtet, da ist Muster ja auch unglaublich spannend, weil das, was systemisch immer wieder auftaucht, ne, also diese systematischen Fehler, meine ich nicht systemisch, sondern thematisch,
genau.
Da macht es dann ja auch Sinn, drüber nachzudenken, gibt es irgendeine Möglichkeit, das auszumerzen, weil hier eine Sache immer wieder passiert oder immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Genau. Das ist ja eine tolle Art, Fehlern dann wirklich auch zu Leibe zu rücken.
Absolut.
Wenn es so ein zugrunde liegendes Muster gibt, also ein sehr spannendes Anwendungsfeld im Grunde für alle fachlichen Berater und Impulsgeber, nicht nur für die QMler, sondern auch für alle anderen, die schützen, sichern und entwickeln wollen.
Ja.
Das finde ich nochmal sehr, sehr spannend. Also das ist auf jeden Fall auch etwas, was im Grunde ja in jedem Managementsystem angelegt werden sollte oder angelegt sein sollte, durch den KVP-Gedanken, ne? Oder dieses Fehler wirklich an der Wurzel packen, so diese Mindsets, die ja in den Managementsystemen eigentlich angelegt sind. Und da kann KI super gut unterstützen. Ne?
Absolut. Und du kannst es ja auch noch weiterdenken. Ne? Es geht ja dann auch darum, aus Mustern der Vergangenheit oder aus systematischen Entwicklungen der Vergangenheit kannst du ja auch für die Zukunft lernen.
Genau.
Ne? Da geht es dann um Vorbeugungsmaßnahmen und um Entwicklungen, also so im Englischen dieses Predictive, also ich gucke mir das von hinten an, dann sind wir bei Vorbeugungsmaßnahmen oder da sind wir bei Risiken, die sich ergeben könnten oder veränderte Kundenbedarfe. Ne? Ich habe mir den Spaß gemacht, dass ich alle meine Kundenfeedbacks, anonymisiert natürlich, in die KI gegeben habe und darum gebeten habe, mir auszuwerten, wie sich die Kundenfeedbacks entwickelt haben über 5 Jahre und welche Konsequenzen sich daraus für die Zukunft ergeben könnten. Und es war total spannend. Super, wirklich. Also du kriegst richtig gute Ergebnisse und ich kann das auch super gut nachvollziehen. Die Essenz war, dass so der Trend hingeht, ich meine, hätte ich mir auch selber denken können, aber Experiment, zu mehr Mikrolernen, also Leute haben weniger Zeit, wollen speziellere Sachen, zu sehr viel mehr individualisiertem Lernen, also ich möchte genau das kriegen, was ich für meinen Alltag brauche, alles andere interessiert mich irgendwie nicht so, ne? Immer meine Beispiele und dann dachte ich, ja, genau, das habe ich auch gespürt, dass das so ist, aber das dann nochmal einmal schwarz auf weiß in so einer Analyse zu haben, ist eine ganz andere Nummer. Und wenn ich mir dann überlege, ich mache das nicht mit mir, ich bin ja immer nur mit mir selber beschäftigt, aber ich bin in einer Organisation, in der das dann eine Geschäftsführung gibt, der ich das so schwarz auf weiß geben kann, ganz anderer Ausgangspunkt für Verbesserungsmaßnahmen.
Mhm. Ja, und vor allen Dingen, was ich gerade sehr, sehr schön finde, ist, dass in deinem Beispiel ein Aspekt mit drin ist, den ich so wichtig finde in der Zusammenarbeit mit der KI. Du hast gesagt, ich habe das schon gespürt. Wir wissen ja beide, das ist ja ein großes Risiko, was man in der Arbeit mit KI immer hat, dass die anfängt zu halluzinieren und da irgendwelche Dinge erfindet, weil das eine naheliegende, statistisch gut ausgewertete Antwort ist. Aber man weiß im Grunde nie wirklich hundertprozentig sicher, zu wie viel Prozent ist die jetzt wirklich wahr. Und da an der Stelle immer zu sagen, okay, den letztendlichen Check mache ich. Und wenn das mit meiner Wahrnehmung, meinem Bauchgefühl, meinem was auch immer übereinstimmt und ich sage, ja, genau, habe ich eigentlich gewusst, dann passt es. Und dann ist es auch eine coole Zusammenarbeit aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Das ist ganz wichtig, was du da sagst. Also das ist auch das, was ich versuche, wenn Leute anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass dann erstmal klar ist, das wird, also zumindest auf absehbare Zeit, nie so sein, dass ich so eine, dem Bild gesprochen, so eine KI alleine laufen lasse. Mhm. Ne? Ich mache das ja schon ein bisschen länger und dann hat man immer so Phasen von der ersten Begeisterung und super und jetzt mache ich alles mit KI bis auf, okay, das lohnt sich nicht. Und dann kommt irgendwann die Phase, wo du anfängst, darüber nachzudenken, macht das eigentlich alles Sinn? Ne? Sollte ich das machen? Und diese Idee, dass ich der KI nicht das letzte Wort überlasse. Das ist meine Formulierung. Ich überlasse der KI nicht das letzte Wort. Das habe ich. Und das bedeutet im Zweifel, dass ich auch, wenn ich das Gefühl habe, auch wieder Intuition oder Wissen oder Erfahrung, was auch immer dann zusammenkommt, das geht in eine falsche Richtung, dann recherchiere ich hinterher. Und dieses Bewusstsein muss immer da sein, sonst wird es schwierig. Mhm. Auch wenn man weiß, wie KI funktioniert, die denkt sich ja, also das ist ja ein menschliches Bild, die KI denkt sich was aus. Nein, tut sie nicht, sie setzt vorhandene Daten neu zusammen. Das heißt, dieses Bild, die halluziniert, versucht zu beschreiben, dass die manchmal Daten einfach so zusammensetzt, dass es nicht der Wahrheit entspricht oder dass es keinen Sinn macht. Und das Gefährliche ist ja, dass es immer extrem kenntnisreich und sinnvoll klingt, was da rauskommt.
Ja, genau, das habe ich auch schon gemerkt. Ich habe gestern nochmal eine ganz interessante Formulierung gelesen, nämlich, dass KI im Grunde einfach nur statistisch auswertet. Ne? Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Antwort die richtige ist? Und wenn man sich das mal klar macht, dann kann es auch sein, dass irgendeine Auswertung 51% und 49% sind von dem Wissen, das im Internet ist. Und diese 51 sind dann die Wahrheit. Mhm. Die ganzen 49 fallen weg. Das fand ich nochmal sehr anschaulich.
Ja.
Wir haben jetzt gerade schon ein Risiko oder ein Achtungspunkt schön ausformuliert, auf den im Grunde jede Person, die mit KI arbeitet, achten sollte. Was siehst du denn noch? Was sollten QMler oder überhaupt Fachkräfte wissen von KI, bevor sie anfangen, mit ihr zu arbeiten? Was sind da so aus deiner Sicht wichtige Aspekte, die ich wissen muss, bevor ich anfange, sie überall einzusetzen?
Ja, ist ja immer gut nachzudenken, bevor man was überall einsetzt. Also grundsätzlich finde ich es extrem wichtig, was über Funktionalitäten, also genau das, was du gerade beschrieben hast, also zu verstehen, wie das Ding arbeitet, wie das funktioniert. weil gerade bei diesen generativen KIs hat man ja schnell den Eindruck, man spricht mit jemandem, der mich versteht und mir wirklich antwortet. Und das ist ja nicht so. Genau das, was du gesagt hast. Ich spreche nicht mit jemandem. Ich spreche mit einer Konstruktion, die programmiert worden ist, wo Daten integriert sind und die eben mir Daten zurückgibt. Und die darauf trainiert worden ist, so zu tun, als wären wir in einer menschlichen Kommunikation. So, und das birgt genau die Gefahr, die du gerade auch schon aufgerissen hast, dass ich einfach blind glaube, was die sagt, ist richtig, und im Zweifel sogar denke, die ist klüger als ich.
Ja.
Und das finde ich eine große Gefahr, über die man sich klar werden muss und einfach noch sich damit beschäftigen muss, was ist das eigentlich, mit dem ich da arbeite?
Ja.
Und dann habe ich den Eindruck, und auch darüber sollte man sich klar sein, diese Möglichkeiten von KI werden gleichzeitig über- und unterschätzt. Und zwar zu gleichen Teilen. Also es gibt Leute, die sind dann in den Kursen ganz enttäuscht, weil sie sagen, ah, ich muss ja doch noch arbeiten. Und ich muss ja doch noch denken. Ja, ich dachte, die macht das jetzt alles alleine.
Ja, ja, ja.
Oder die anderen, die sagen, der wird wie in meinem Leben keine Rolle spielen. Fataler Irrtum, das ist jetzt schon so, dass man sich da irgendwie gar nicht mehr rausziehen kann. Also das ist so dieses, ne, Grundverständnis. Ich finde auch wichtig, eine Haltung dagegenüber zu entwickeln. Für mich ist es ein Instrument. Ich genieße das sehr, damit zu arbeiten. Das erleichtert mir die Arbeit. Und mehr ist es auch nicht. So. Mhm. Und das andere sind eben diese, also Klassiker Datenschutz, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das im Prinzip, wenn man ehrlich ist, ist das datenschutztechnisch aktuell noch eine Katastrophe.
Ja.
Die man bedingt verhindern kann, aber auch nicht wirklich. Weil ich glaube, da das wissen ja mittlerweile auch alle. Das andere ist die Halluziniererei. Und was ich aber auch noch extrem wichtig finde, ist das Thema Bias. Da wird nicht so viel drüber geredet, finde ich aber auch ganz, ganz spannend. Das ist, das bedeutet, man bekommt Informationen, die verzerrt sind aus unterschiedlichen Gründen. Also es gibt mehrere Arten von Bias. Das hat was damit zu tun, welche Daten da reingeflossen sind. Das ist ja nicht objektiv.
Daten, die Menschen da eingegeben haben mit einer bestimmten Wahrnehmung.
Genau. Ja. Und wenn man sich klar macht, dass ein Großteil aus dem Netz kommt, ne, und dann, wenn ich weiß, wer da was im Netz macht. Da wird gegen gearbeitet, ne? Das Problem ist bekannt. Da gibt es kluge Leute, die sich da Gedanken drum machen, wie man das einschränken kann. Aber das kann man auch einfach mal selber probieren. Ich habe ja immer das Beispiel im Gepäck, wenn ich der KI sage, ich prompte auf Englisch, mach mir eine Qualitätsmanagement-Person. Auf Englisch habe ich ja kein Gender. Dann kriege ich, wenn ich nichts weiter dazu sage, eben diesen jungen, weißen, schlanken Menschen, der wichtige Akten in der Hand hält. Wenn ich dann die KI darauf aufmerksam mache, mach mir vielleicht mal eine Frau, also eine weibliche Person, dann bekomme ich das Gleiche in Frau, jung, schlank und meistens noch so sexy, hexy, kurzes Röckchen und hohe Schuhe. So. Und wenn ich dann sage, ich hätte da gerne eine Gruppe von, dann kriege ich 20 von denen. Und das sind so Sachen. Wenn ich das weiß und mir klar mache, kann ich dagegen prompten, also kann ich dagegen angehen, ne? Dass ich dann darauf hinweise, achte darauf, dass das divers ist, achte darauf, dass das eben unterschiedliche Professionen auch sein können oder unterschiedliche Altersgruppen oder. Aber dafür muss ich das ja erstmal wissen, ne? Und im Bewusstsein haben. Und dann ist es so, dass bei Bildern fällt einem das vielleicht noch auf, ne? Weil dann gucke ich drauf und denke, ja, kann ich mir in meinem Unternehmen angucken, hier sieht keiner so aus.
Genau.
Und das andere ist aber, dass das genauso in Text steckt. Und das findet man nicht so schnell. Da muss man schon wirklich sehr aufpassen, dass man diese feinen Verzerrungen in Texten eben dann auch erkennt und das Bewusstsein dafür behält, das kann auch so sein. Also es funktioniert mittlerweile nicht mehr. Daran sieht man, dass daran gearbeitet wird. Habe ich darum gebeten, ChatGPT mir eine Geschichte erfolgreichen Unternehmertums, also mit Absicht eben so formuliert, zu geben. Mhm. Und jetzt kannst du raten, wer da rauskam. Da, Elon Musk.
Ja, klar.
Amerikanisches Unternehmen. Wenn ich jetzt denke, ah, die wird schon wissen und nicht über dieses Bias-Thema nachdenke, fällt mir das ja auch nicht auf. Mhm. Ich habe meine KI, das ist ganz witzig, mein ChatGPT, der kennt mich mittlerweile oder die oder das. Mhm. Man kann da ja auch Kontext hinterlegen, ne, und sagen, das ist mir wichtig. Und seit ein paar Wochen lernt das ja auch aus den Chats übergreifend. Mhm. Wenn ich jetzt ChatGPT sage, Geschichte erfolgreichen Unternehmertums, bekomme ich Geschichten von schwarzen Frauen, die erfolgreich waren im QM. Was genauso Bias ist jetzt. Ne? Jetzt haben wir einfach immer die andere Seite. So. Und das sind so grundsätzliche Sachen. Ich finde, da sollte man einmal was zu gehört haben. Und dann kann es weitergehen.
Okay. Hast du noch ein anderes Beispiel für so ein Bias? Also einmal so dieses Geschlechter-Gender-Thema ist sicherlich eins oder auch interkulturelle Aspekte. Was wäre denn das, was jetzt so ein Fachmensch, so ein Qualitäter, eine Qualitäterin interessieren könnte, worauf sie achten könnten?
Ja, also ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert, inwieweit zum Beispiel, also eins von meinen Lieblingsthemen, ich werte Feedback aus. Mhm. Inwieweit da auch Bias eine Rolle spielen könnte, wenn so eine Maschine sich an Namen orientieren würde oder sowas. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass man einfach, ne, auf Grundlage von, das ist jetzt, keine Ahnung, was ein Frauenname, dass dieses Ding dann vielleicht weniger gewichtet wird. Weil auch das muss man ja wissen, das ist ja immer eine Gewichtung, die dann vorgenommen wird bei solchen Auswertungen. Also ich glaube tatsächlich, wenn man rein fachlich arbeitet, dann ist das überschaubar, das Risiko. Trotzdem, finde ich, sollte man darüber sprechen. Ganz furchtbar wird's, wenn ich anfange mit KI, und es wird ja schon gemacht, bei Bewerbern oder Bewerberinnen zu selektieren.
Ja.
Das ist ja auch in diesem EU, in diesem KI-Act, AI-Act, ist es ja auch drin, das muss ganz doll getestet werden. So, da ist es sehr viel risikoträchtiger als bei uns.
Ich dachte gerade, also es gibt ja auch so Mindsets, dass bestimmte Mensch-Typologien auf bestimmten Ebenen, zum Beispiel der Mann an der Maschine, dass die nicht intelligent sind. Und wenn so eine KI dann mitmischt dabei, irgendwie Weiterbildung oder Unterweisungen zu konstruieren, könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas da reinspielt.
Gutes Beispiel, ja, absolut, das ist ein gutes Beispiel, ja.
Okay, eine Sache war mir gerade noch wichtig, und zwar, du hast das Thema Datenschutz nur angerissen. Du bist eine absolute Expertin, man muss nur deine Datenschutzerklärung angucken.
Ja.
Ich jetzt gerade im Zusammenhang mit KI so dachte, und was ja auch interessant ist, wir sind ja im Moment noch in so einem Zeitalter, in dem viele auch rumspielen mit KI. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch gerade in kleinen Unternehmen nicht nur immer auf der zugelassenen EDV-Plattform passiert. Wir haben ja schon ganz viele kostenlose Tools inzwischen. In jedem Browser ist schon fast was eingebunden. Und es gibt ziemlich viele Spielwiesen, die kostenlos angeboten werden, wo du im Zweifel nicht mal die Chance hast, zu sagen, ich hätte es gerne so oder so. Worauf sollten Menschen da achten? Lass uns das nochmal eben deutlich machen.
Ja, also tatsächlich kann man eigentlich nicht guten Gewissens sagen, führt das ein, ohne die Datenschutzbeauftragten oder die Abteilung mit einzubinden. Es ist so, dass wenn ich, nehmen wir ChatGPT, ne, amerikanisches Unternehmen, dass die Daten werden bei denen gehostet, die ich da eingebe, zumindest 30 Tage lang. Ne, 30 Tage wird alles gespeichert, was ich da in die KI reingefüttert habe, reingegeben habe. Und wenn man das nicht abstellt, das ist so das Einfachste, also man muss aktiv abstellen, dass das, was ich in die KI reingebe, zu Trainingszwecken verwendet wird.
Ja.
Was bedeutet das? Das geht halt ins kollektive Gedächtnis der KI ein, und dann habe ich eben nicht nur diese 30 Tage, sondern dann ist das in der Welt so. Und das andere ist, das tatsächlich ist es so, ich habe gerade erst gestern nochmal recherchiert, weil ich einen Vortrag vorbereitet habe. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob jetzt die Zahlen genau richtig sind. Also irgendwas um 27% der Unternehmen nutzen mittlerweile KI. Ging, glaube ich, um Deutschland. Also 27% der Unternehmen nutzen offiziell KI, aber fast 80% der Mitarbeitenden arbeiten mit KI. Also das ist eine Umfrage von einem Institut, eingeschränkte Zielgruppe, inwieweit das valide und belastbar ist. Aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Also Unternehmen, die sagen, uns ist das noch zu gefährlich, wegen Datenschutz, wir machen das noch nicht, müssen damit rechnen, dass ihre Mitarbeitenden das halt heimlich machen, weil es einfach viel zu verlockend ist und weil es wirklich die Arbeit erleichtert.
Ja.
Das ist einfach so. Ja. Und dann, also wenn ich so Projekte habe bei Kunden, ich bin jetzt keine Datenschutzbeauftragte, ne, aber ich weiß ein bisschen, in welche Richtung das geht, dann versuche ich auch immer sowohl die IT als auch den Datenschutz mit reinzunehmen in die Entwicklungsworkshops. Ne? Und wenn man da gute Leute hat, und das gibt's ja oft, dann denken die mit und versuchen da, wo die Grenzen oder wo die Risiken sind, funktionierende Lösungen zu finden. Und es geht von, ich mache eben so Compliance-Vorgaben oder schul die Mitarbeiter, was gebe ich da nicht rein, bis hin zu, wir holen uns das Ganze ins Unternehmen. Also wir hosten das bei uns,
ja,
und eben nicht mehr bei amerikanischen Unternehmen. Und das andere ist, dass es ja auch schon europäische Anbieter gibt und es wird immer mehr, die anders mit dem Thema Datenschutz umgehen. Also Aleph Alpha ist relativ gehypt gewesen, mhm, in den letzten Monaten. Ne, und es gibt immer mehr Open Source Sachen, die man sich wirklich auch ins Unternehmen holen kann. Aber das ist ja am Ende dann der zweite Schritt. Ne, da brauche ich ja erstmal, um zu sehen, wie kann ich das oder wie muss ich das datenschutzrechtlich absichern, brauche ich ja erstmal belastbare Use Cases.
Mhm.
Das heißt, natürlich denke ich den Datenschutz mit, aber jetzt in einem Unternehmen, wenn mir da einer sagt, oh, wir können da noch nicht mit anfangen, weil wir müssen erst das mit dem Datenschutz klären, dann sage ich immer, ihr könnt gar nichts klären, ihr wisst ja noch gar nicht, was ihr machen wollt.
Mhm.
Also was Mitarbeiter wissen müssen, solange sie mit dem Ding online arbeiten, und das tun wir ja fast alle, vor allen Dingen mit dem kostenlosen Account, never ever personenbezogene Daten da eingeben. Mit Betriebsgeheimnissen wäre ich auch sehr vorsichtig. Es sei denn, es ist schon im Netz, und unbedingt diese Funktion abstellen, dass das für Trainingsdaten verwendet wird.
Mhm.
So, und dann hast du halt immer noch das Risiko, dass Leute so begeistert sind, dass sie, keine Ahnung, alle Prozessbeschreibungen und das Controlling und ich weiß nicht was alles in die KI hauen.
Ja, ich meine, wenn man mal angefixt ist, dann kriegt man ja auch ganz schnell Ideen. Da wäre jetzt auch so die Frage, wie kann ich dann als QMler oder als Fachmensch auf die IT zugehen und denen sagen, pass mal auf, ich brauche jetzt dies oder das oder jenes. Und du hast eine Sache ja schon angesprochen. Es gibt ja jetzt tatsächlich Dienstleister, die für Unternehmen geschützte Umgebungen anbieten, wo die Daten halt nicht rausgehen und im großen Lernkosmos landen. Was mich mal interessieren würde, ist, wie Microsoft mit diesem Office-Paket, das haben ja viele, da kann sie sich gar nicht gegen wehren, damit umgeht. Inzwischen wird da überall KI eingebaut und im Grunde müsste die zuständige IT dann ja auch wissen, was da machbar ist und was zugelassen ist oder nicht. Was hast du da für Erfahrungen?
Ja, also bei Microsoft, wenn man weiß, wie das geht, ne? Bei Microsoft hast du ja, also dieser Copilot da bei Microsoft funktioniert so, dass der auf alle Daten zugreift, die sowieso schon im Microsoft-Universum sind.
Mhm.
Also wenn ich als Organisation mit SharePoint arbeite oder ich habe OneDrive oder was auch immer in diesem Office-Paket drin ist, ich arbeite mit Outlook, das ist ja schon gespeichert, das heißt bei den Graph, ne, das ist schon im Microsoft-Graphen. Die Daten sind schon gespeichert.
In der Unternehmensbibliothek.
Naja, je nachdem, was du für ein Paket hast. Wenn du das in der Unternehmensbibliothek hast, hast du es natürlich wieder bei dir gesichert. Ne? Aber viele arbeiten ja auch mit dem Office-Paket und dann ist das auf OneDrive. Und das ist nicht auf meinen Servern, sondern das ist auf den Servern, die Microsoft mir zur Verfügung stellt.
Mhm.
Und dann ist das mit dem Copilot, ist das keine Eskalationsstufe. Das ist einfach nur ein weiterer Zugriff auf Daten, die sowieso schon gespeichert sind. So. Jetzt bin ich da auch nicht wirklich Expertin, also ich beschäftige mich gerade damit, weil ich gucke, wie man das anwenden kann, aber im Grunde gilt das Gleiche. Also wenn du als Organisation wirklich mit Office arbeitest und hast das nicht bei dir, dann musst du dir über den Copiloten keine Gedanken mehr machen.
Ja, dann sollte eigentlich von vornherein auch dafür gesorgt sein, dass das alles entsprechend abgesichert ist, ne?
Genau.
Ist zu hoffen, dass da im Unternehmen dann auch jemand in der IT sitzt, der ein bisschen Ahnung von Datenschutz und Datensicherheit und solchen Themen hat. Aber okay,
ja,
muss man halt sehen. Ne? Manchmal sitzen die Leute dann in Indien oder wie auch immer.
Ja, das stimmt.
Das war nochmal ein spannendes Thema. Also für mich war das auch, als ich angefangen habe, mit KI zu arbeiten, waren das natürlich mit die ersten Fragen. Was passiert mit meinen Daten, mit meinen Antworten, mit meinen Impulsen und wie kann ich absichern, dass da nichts Falsches passiert?
Und das war er schon, der erste Teil meines Gesprächs mit Ursula Wienken. Und ich kann dir versprechen, im nächsten Teil tauchen wir noch tiefer. Nicht nur zum Thema Prozessplanung, sondern auch zu weiteren Nutzungsmöglichkeiten und Achtungspunkten. Bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib neugierig, deine Susanne.